Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's!
Heute habe ich eine ganz besonders interessante Gesprächspartnerin, Constanze Stüpulla. Ja, und das ist eine Dame, die hat nicht nur einen Studiengang, die hat zwei Studiengänge wirklich absolviert. Einmal Romanistik und Geschichte. Was hat das jetzt mit 10XD zu tun? Und einmal Betriebswirtschaft, dann wird es schon ein bisschen klarer. Denn sie ist seit anderthalb Jahren CEO von Yameda, Deutschlands führende Arzt-Patienten-Plattform. Und unter ihrer Führung, da hat sich doch schon so einiges getan, auch Richtung künstliche Intelligenz, darüber wollen wir sprechen. Sie hat eine Software für Praxen und Kliniken auf den Weg gebracht, Noah Notes, was bedeutet das? Also es wird ein spannender Podcast. Aber bevor wir darauf jetzt eingehen, liebe Constanze, was dürfen wir über dich erfahren, was wir heute normalerweise nicht besprechen würden?
Ja, ich glaube, die persönlichste Sache, die man über mich momentan wissen muss, ist, dass mein einziger Sohn, der ist fast 18, gerade Abitur macht. Das ist wahnsinnig aufregend für mich, das wichtigste Lebensprojekt, was man haben kann, sein Kind auf die Spur zu kriegen sozusagen. Und das steht kurz vor einem ersten Abschluss und ja, das bewegt mich sehr. Ich bin sehr glücklich über dieses Projekt und freue mich auch zu sehen, wo sich das jetzt hin entwickelt. Ansonsten bin ich, vielleicht so zu beschreiben, ich laufe 30 Kilometer pro Woche. Ich lese sehr viel analog, Zeitungen und Bücher. Und ich höre extrem viel DLF, also Deutschlandfunk und Podcast. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich hier in diesem Format heute präsent sein darf.
Und ich freue mich sehr und ich würde gerne nochmal auf deinen Sohn zu sprechen kommen. Ich meine, der macht jetzt in einer Zeit Abitur, wo Schülerinnen und Schüler ja auch schon nach dem 30. November 2022 ChatGPT nutzen. Wie hast du das empfunden? Hat dich das jetzt aufgeregt? Hast du gesagt, du darfst das nicht nutzen? Oder wie ist das in euren so Alltag eingegangen und vor allem auch von deinem Sohn?
Also ich war, glaube ich, die, die ihm das zuerst gezeigt hat, muss ich ehrlicherweise sagen, einfach antizipierend, dass das die Zukunft ist. Und dass ich glaube, er muss lernen, damit informiert umzugehen, gut umzugehen. ChatGPT ist ja nur eine Rohmasse, man muss die gut füttern, also gut fragen, um gute Antworten zu bekommen. Und ich habe ihm das gezeigt, ich habe ihm auch den Account angelegt. Und er hat dann auch in den letzten Schuljahr jetzt, also in Vorbereitung aufs Abitur, schon mit KI-Lösungen gearbeitet, um seine Präsentationen zu erstellen und so weiter. Ne? Da gibt es ja auch mittlerweile Richtlinien, die müssen dann entsprechend vermerkt werden in den Fußnoten. Also alles sehr legal und konform, aber das ist die Zukunft und er ist voll drin.
Also bei der Mutter verwundert mich das jetzt nicht. Ich hatte vorhin gesagt, Romanistik und Geschichte hast du studiert und daher kommt sicher auch noch die Leidenschaft fürs Lesen. Dann kam Betriebswirtschaft dazu und du bist eigentlich lange erfahren in diesem ganzen Bereich Tech-Branche. Du warst in leitender Position tätig bei Audible, Amazon. Du hast sehr viel erlebt. Und wie ging es dann in diesen medizinischen Sektor rein?
Ja, eigentlich zufällig. Das stimmt. Ich habe in digitalen Medien angefangen zu arbeiten und dann war ich in der Fintech-Branche unterwegs. Also Financial Tech, alles was Finanzprodukte sind. Das Analogon zur Gesundheitsbranche ist schon die starke Regulierung. Also auch dort gibt's Aufsichtsbehörden, die BaFin zum Beispiel. Man kann ein Produkt nicht einfach nur entwerfen entlang eines Nutzerprofils oder entlang eines Nutzens, den man digital stiftet, sondern man muss sich immer in gesetzlichen Rahmenbedingungen bewegen. Und insofern war dann, ich habe quasi ein Angebot bekommen von einem Headhunter, der einen neuen Geschäftsführer gesucht hat für Yameda. Da war das eigentlich naheliegend. Und ich bin jetzt sehr froh, in der Branche arbeiten zu dürfen, weil sie anders als meine beiden vorherigen Branchen, also Medien und Finanzen, wirklich unmittelbar Nutzen stiftet und für jeden relevant ist. Also ich empfinde das gerade als sehr befriedigend.
Aber es kann natürlich auch eine Chance sein und ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, auch andere Bereiche mal kennengelernt zu haben, als wenn man jetzt ausschließlich sich nur mit Gesundheit befasst, nie über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Wie hast du denn früher so Gesundheit, nenne ich es mal, wahrgenommen, Praxis erleben? Du warst auch schon in deinem Leben vor Yameda natürlich bei Ärztinnen und Ärzten. Und hast du das empfunden als irgendwie alles schwierig oder ich bin zufrieden? Oder wie war so deine Wahrnehmung vor Yameda?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das nicht reflektiert habe damals. Ich bin natürlich Patientin, auch schon seit 30, 35 Jahren. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, weil ich mich nie als Kunde verstanden habe. Ich glaube, das ist der gewaltige Unterschied. Und auch die Ärztinnen und Ärzte nicht als Kunden von bestimmten Softwareunternehmen und so weiter. Ich hatte so einen eher administrativen Blick auf das Thema Gesundheit, ne? Und jetzt so, das ist vielleicht das, was du zu Recht sagst, was ich mitbringen kann aus den anderen Branchen. Ärztinnen und Ärzte sind unsere Kunden und jetzt habe ich da schon eine große Produktperspektive drauf. Ich verstehe die als Kunden. Wir wollen für die einen Mehrwert stiften. Wir wollen denen ihre Arbeitsprozesse erleichtern. Und da jetzt sozusagen das, was man aus den klassischen, wir nennen das ja B2C, also Business to Consumer Business kennt, dass man das dem Kunden immer besonders leicht macht, dass man ein Produkt schafft, das besonders viel Nutzen stiftet, das zu übertragen in den Health-Tech-Sektor, das ist auf jeden Fall was, was ich unter Umständen mitbringen kann und einbringen kann.
Du hast mir mal gesagt, du willst Yameda quasi ausbauen zu einem integrierten Anbieter für KI-gestützte Software. Was hat sich der, ich nenne es jetzt mal der normale Mensch, der damit nicht so viel zu tun hat, darunter vorzustellen? Was bedeutet das konkret?
Also das bedeutet zum einen, dass wir verschiedene sogenannte KI-Feature, also kleine nutzungsstiftende Elemente zur Verfügung stellen wollen, die in Arztpraxen, Krankenhäusern, Kliniken verwendet werden können, um den Alltag in der Patientenversorgung zu erleichtern. Wir kommen gleich zu einem Noah Notes. Und integriert bedeutet dann, dass wir nicht diesen Anspruch haben, eine sogenannte Primärsoftware zu sein. Das heißt, der Arzt muss bei uns alles kaufen, sondern wir pluggen uns mit unseren Lösungen auf eine bestehende Primärsoftware rauf. Für nicht im System arbeitende Hörerinnen und Hörer, Praxen arbeiten in der Regel mit einem sogenannten Praxisverwaltungssystem, Krankenhäuser mit einem sogenannten Krankenhausinformationssystem. Und in diese Systeme integrieren wir unsere Lösung, die dann eine bestimmte Nutzungssituation des Arztes oder der Ärztin eben angenehmer gestalten, effizienter gestalten, nutzbringender gestalten.
Du hast gerade das Stichwort gebracht. Ich hatte es auch schon mal angekündigt, Noah Notes. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Und hast du vielleicht ein Beispiel?
Genau, Noah ist im Prinzip eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Was Noah Notes macht, ist, sie hört ein Arzt-Patienten-Gespräch oder eine andere Behandlungssituation mit. Dann notiert Noah im Hintergrund alles, was gesagt wird und generiert daraus nach Vorlage der jeweiligen Situation eine medizinische Dokumentation. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass Arzt-Patienten-Gespräche auch gesetzlich vorgeschrieben immer dokumentiert werden müssen. Das heißt, es muss dokumentiert werden, was die Diagnose ist, was die Anamnese ist, was die Medikationsempfehlung ist und so weiter. Und diese Arbeit, die kostet Ärztinnen und Ärzte sehr viel Zeit. Es gibt verschiedene Studien dafür. Wenn wir jetzt von der einfachen Praxis Arzt-Patienten-Gesprächssituation ausgehen, dann sind das im Schnitt so 90 Minuten am Tag, die der Arzt nur auf die medizinische Dokumentation verwendet. Und da haben wir ein Tool entwickelt, was das um 75% reduziert. Das heißt, wir springen runter auf etwas um die 20 Minuten stattdessen. Das ist eben nur ein Notes. Das heißt, der Arzt drückt auf Aufnahme am Anfang des Gesprächs, am Ende drückt er auf Speichern oder auf Gespräch beenden, dann sieht er die Dokumentation nach seiner Vorlage, kann darin auch noch was ändern und überträgt sie dann in die Patientenakte. Das ist sehr angenehm, erzeugt bei unseren Ärztinnen und Ärzten auch häufig einen Wow-Effekt, wenn sie das zum ersten Mal sehen, weil der Schmerz der Belastung dieser medizinischen Dokumentationsarbeit so groß ist.
Das kann ich sehr, sehr gut verstehen aus vielerlei Perspektiven. Aber nun stelle ich mir vor, da sind jetzt Hörerinnen oder Hörer, die sagen, auf keinen Fall, ich will nicht, dass mein Gespräch, das ist ein ganz intimes Gespräch, aufgenommen wird und dann geht das irgendwo in so eine Datenwelt und dann wissen alle über mich Bescheid. Was kannst du denen sagen?
Die Daten bekommt niemand zu sehen, außer Arzt und Patient. Das heißt, es ist so konfiguriert, dass Datensicherheit im medizinischen Bereich ist immer der, ist quasi, man würde sagen, eine Conditio sine qua non, also eine notwendige Vorbedingung, ohne die gar nichts läuft. Die Daten werden verschlüsselt, aufbewahrt im Datensilo des Arztes, sage ich immer. Also das, was er ohnehin aufgeschrieben hätte in sein Praxisverwaltungssystem, da hat er genau die gleiche Hoheit drüber bei einer Lösung wie am Medanoa Not. Damit passiert nichts. Also die Daten sind sehr sicher, da kommt niemand ran. Wir trainieren auch, das ist auch immer eine naheliegende Frage, die dann gleich als nächstes kommt. Wir benutzen auch diese Arzt-Patienten-Gesprächsdaten nicht, um die KI zu trainieren. Wir machen mit diesen Daten wirklich absolut gar nichts.
Aber sie sind eben erhoben und das ist eine Riesenerleichterung. Und du hattest 90 Minuten gesagt. Ich glaube, es ist mitunter im Krankenhaus auch noch länger, weil da ja auch viele Wiederholungsdokumentationen und jeder schreibt es dann auch noch einmal auf, passieren. Also das kann ich gut verstehen. Nun hast du schon gesagt, es gibt Praxisverwaltungssysteme, es gibt Krankenhausinformationssysteme. Und wir sind ja in Deutschland jetzt nicht so bekannt dafür, dass überall keine Probleme hinsichtlich Schnittstellen bestehen. Wie ist denn das jetzt? Da hört das ein Arzt und sagt, meine Güte, da will ich mich mal erkundigen. Ich habe das Praxisverwaltungssystem XY. Wie gehst du damit um? Ist das so, dass du heute in den meisten Fällen andocken kannst? Oder sagst du, nee, also mit dem System, sorry, wir sind gleich draußen?
Also die ganz alten Systeme, das muss ich sagen, die sind schwierig. Man muss wissen für wieder nicht so informierte Hörerinnen und Hörer, dass die Praxisverwaltungssysteme sind entwickelt worden, teilweise in den 80er Jahren. Das ist extrem alter Code. Der wurde immer weiterentwickelt, aber wie das so ist, wenn man ein sehr altes Auto hat und dieses Auto wird ständig mit neuen Ersatzteilen und neuen Iterationen versehen, das wird nie so laufen wie ein fabrikneues Auto aus dem Jahr 2025. Das heißt, wir kämpfen da mit sehr vielen, was wir in der Technologie Legacy-Problemen nennen. Und eines dieser Legacy-Probleme sind dynamische Integration. Das heißt, ich habe zwei Softwarelösungen und will die miteinander sprechen lassen, will die miteinander integrieren. Und da gibt es glücklicherweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben bestimmte Schnittstellen, die wir mit Noah Notes anzapfen können. Das ist im Praxisverwaltungssystem die GDT-Schnittstelle. GDT steht für Gerätedatentransfer. Das ist zum Beispiel die Schnittstelle, mit der der Arzt Röntgenbefunde in die Patientenakte reinziehen kann. Mit der können wir auch Noah Notes bespielen und dann, wie das dann am Ende aussieht in der Patientenakte, das kommt sehr darauf an, wie upfront oder modern das System ist. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, bestimmte Felder anzuspielen. Normalerweise in der Patientenakte sieht man halt Diagnose in einem spezifischen Feld, dann gibt es die Medikation in einem spezifischen Feld, dann gibt es vielleicht ein Freitextfeld. Das heißt, es ist möglich, das so zu integrieren, aber da kommt sehr aufs System an. Ansonsten sind wir auch mit sehr vielen Anbietern im Gespräch, um sogenannte wirklich customized, also auf ein bestimmtes System hin konfigurierte Integration zu bauen.
Customized ist ein gutes Schlagwort, weil Medizin und Ärztinnen, Arzt sein ist ja nicht immer das Gleiche. Da gibt's dann den Augenarzt und dann gibt's den Psychiater und den Urologen. Wie seid ihr darauf eingestellt? Gibt es da Besonderheiten oder ist es dir im Grunde so, dass du sagst, gut, also welche Disziplin auch immer kommt, wir sind dabei? Habe ich dich verloren?
Ja, ich glaube,
gut, wir waren also pass auf, wir waren aber gut unterwegs mit Customized. Ich bringe das nochmal drauf und sage jetzt, Customized ist ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt sehen, was gibt es nicht für unterschiedliche Gruppierungen? Es gibt jetzt Urologen, Augenärzte, Psychiater. Ist das für dich irgendwie relevant oder sagst du, wir sind im Grunde so weit fortentwickelt, was auch immer für Fachbegriffe etc. kommen, das bekommen wir gut hin?
Also wir bekommen alles gut hin, das ist in der Tat wahr. Natürlich entwickeln wir ständig weiter. Pro Fachgebiet, also fachgebietsspezifisch, werden verschiedene Vorlagen verwendet. Ganz plastisches Beispiel. Ein Hausarzt, der vielleicht zum ersten Mal einen neuen Patienten sieht, der wird sich die medizinische Vorgeschichte erzählen lassen, der wird nach einer Grundmedikation fragen, der wird vielleicht nach dem allgemeinen Befinden, nach der sozialen Situation des Patienten fragen und der würde dann diese Schlagworte oder Themenbereiche in seine Dokumentation aufnehmen und ziehen, nennen wir das, ne? Also Prompten in der KI genannt. Also das LLM würde daraufhin konfiguriert, dass diese Inhalte wiedergegeben werden. Psychotherapie, komplett andere Themenblöcke. Ne? Zum Beispiel der Themenblock allgemeines Befinden, Krisen seit dem letzten Mal, Therapiegespräch, Hausaufgaben vom letzten Mal. Also so kann sozusagen pro Fachgebiet jeweils der spezifische oder die spezifische Vorlage entwickelt werden. Und die kann dann auch gefeintuned werden. Zum Beispiel für den Block Diagnose kann der ICD-Code mit rausgezogen werden, wenn eine Diagnose gestellt wird. Wenn Sie Medikation numerisch aufschreiben, also 1001, morgens eine, nachts eine, dann können Sie das auch so konfigurieren, dass das sozusagen genauso wiedergegeben wird, wie Sie das gerne haben möchten.
Nun könnt ihr schon wirklich ganz viel machen. Da ist man auch sehr beeindruckt. Trotzdem frage ich meine Gäste immer, wo geht die Reise hin? Ja, jetzt sind wir Stand 2025. Und wie glaubst du, ist die Situation, lass uns mal so 2-3 Jahre weiter sagen, ist das da im Alltag einer Praxis angekommen oder ist es da immer noch was Besonderes, dass man sowas tut?
Also manchmal dauert es länger, als man denkt, ne? Leider genau im Gesundheitswesen. Ich würde mir wünschen, dass es in 3 Jahren überall angekommen ist. Einfach weil die Qualität der Dokumentation natürlich mit solchen Tools auch steigt. Das heißt, einfach aus Zeitgründen notieren viele Ärztinnen und Ärzte in Abkürzungen, manchmal auch in Privatsprachen, ne? Also sehr persönliche Abkürzungen. Und wenn wir mal in Richtung EPA denken, da sollen diese Inhalte ja dann auch geteilt werden, da sollen sie zugänglich sein für Patienten und weitere Behandlerinnen, ist es natürlich wichtig, dass da irgendwie eine standardisierte Sprache verwendet wird. Eine, die verständlich ist, aber eben gleichzeitig bestimmten Normen entspricht. Insofern wäre diese Entwicklung jetzt nicht nur speziell für Yameda, sondern ich glaube für das gesamte Gesundheitswesen schon sehr wünschenswert. Also meine Erfahrung nach 1,5 Jahren in der Branche zeigt mir, es dauert mindestens 5 Jahre. Aber wir arbeiten hart daran.
Ja, und 5 Jahre ist ja trotzdem gut, ne? Guck mal, das ist 2030. Du hast das vorhin gesagt, EPA, also elektronische Patientenakte. Wie würde es denn funktionieren, jetzt diese EPA quasi zu befüllen? Wie weit siehst du da die Technologie? Ist das heute für euch schon möglich, dass ihr Dinge da quasi reintransferieren könnt? Wie funktioniert es?
Genau, nee, momentan noch nicht. Momentan sind ja, wenn Textdaten in der EPA gespeichert werden, sind das in der Regel PDFs, ne? Also Bilddateien. Aber wir hatten auch mit der Gematik dazu schon interessante Austausche. Und die Zukunft wird dann FHIR sein. Das heißt, es gibt diesen sogenannten FHIR-Standard. Das ist eine internationale, insbesondere europäische Konvention dazu, wie Gesundheitsdaten im Prinzip technologisch chiffriert werden. Und das gucken wir uns gerade an. Das heißt, man würde dann zwischen der NOAA-Dokumentation und diesem FHIR-Status oder diesem FHIR-Format einen Zwischenlayer einbauen, der das eine ins andere übersetzt. Ne? Also da, aber das ist auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Das ist auch wichtig für die Integration in Krankenhausinformationssysteme, die auch häufig schon mit dem FHIR-Standard arbeiten. Und also wie ich die Gematik verstehe, ohne jetzt für Sie sprechen zu wollen, wollen Sie das in diese Richtung schieben. EPA ist FHIR, was Einzeldaten angeht. Und dann werden wir versuchen, das möglichst zeitnah auch so zu liefern und zu befüllen.
Bin mir ganz sicher, dass ihr das schaffen werdet. Was ich wirklich beeindruckend finde, ist, dass du nach einer trotzdem relativ kurzen Zeit im Gesundheitswesen, ich sag mal, dich anhörst, als wärst du da schon 15 Jahre tief verankert. Und für mich ist das, das hatte ich einleitend gesagt, ich glaube wirklich, wenn man aus anderen Bereichen kommt, einfach bestimmte Technologien erlernt hat, dann kann man sie wiederum auch auf Gesundheit transferieren. Und da ist ein Riesenschlüssel. Ich habe noch eine Frage jetzt. Also das Gespräch wird aufgenommen, also wird quasi dokumentiert. Wie weit kann ich dann als als Arzt einer Praxis mit diesen Daten quasi Auswertungen betreiben? Inwieweit kann ich Rückschlüsse bekommen? Man hat etwas gesagt in dem Gespräch, aber irgendwie ist es unschlüssig, gerade auch, wenn man vielleicht das vorletzte Gespräch sieht. Wie hat es sich verändert? Könnt ihr solche Abgleiche auch machen, um dem Arzt quasi bei seiner nächsten Entscheidungsfindung auch zu helfen? Wo kommen wir daraus?
Ja, sehr interessante Vision, würde ich sagen. Nein, das können wir momentan nicht. Also dieses Gespräch ist quasi immer ein isolierter Datensatz, ne? Die Daten dann auf einer höheren Ebene miteinander sprechen zu lassen. Das heißt zum Beispiel, dass eine KI einmal über die gesamte Patientendokumentation eines Patienten geht und dann da, sagen wir mal, Muster draus extrahiert. Sowas meinst du, ne?
Ja.
Oder Empfehlungen sogar. Oder sagt, guck mal, hier widerspricht er sich immer. Oder da hat er doch aber das Medikament genommen. Nimmt er das jetzt gar nicht mehr? Das wäre Zukunftsvision. Denkbar ist das, aber da müssen erst diese Grunddaten gut erfasst sein, ne? Also ist alles, also saubere Daten zu haben, ist absolut notwendig.
Ja, das ist tatsächlich immer der Schlüssel und du hast absolut recht, man soll nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun und dann den ersten wieder hinterfragen, ob der Sinn macht, weil aus meiner Zeit noch, wenn ich überlege, wie viel ich selbst dokumentiert habe und ich habe dokumentiert mit einer Schreibmaschine, so war das angeordnet damals und ich bin jetzt nicht der super Schreibmaschinenprofi gewesen, was für eine vergeudete Arbeitszeit. Und wir alle beklagen, dass wir zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten haben. Und wenn man so eine Erleichterung haben kann, wie ihr sie anbietet, dann ist das ein Riesenschritt. Und ich danke dir, liebe Constanze. Das hat mir total Spaß gebracht, neugierig gemacht. Wir werden sehen, wie sich's weiterentwickelt. Ich freue mich, wenn wir wieder einmal hier zusammenkommen, vielleicht so in einem Jahr. Und dann können wir überlegen, wie war es denn weitergegangen? Ich bin total sicher, dass ihr ganz große Erfolge haben werdet. Und ich sage vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Jochen.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.